Radl Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Podcast.
Herzlich willkommen zum Rabe Info vom Montag, dem 16. März und damit zur ersten Infosendung der neuen Woche. Heute mit den folgenden Themen.
Wir fordern vom Euro-Airport und auch von der verantwortlichen Politik in der Schweiz und in Frankreich, dass es einen sofortigen Ausbaustopp aller Passagier- und Frachtkapazitätsvergrößerungen gibt.
Der Euro-Airport in Basel-Mühlhausen plant, seine Kapazitäten auszubauen. Doch nun erregt sich Widerstand bei Umweltorganisationen und Anwohnerinnen. Dann geht es bei uns um die Frage, wie denn die Sprache eigentlich genau unser Weltbild lenkt. Schließlich sind wir Menschen Sprachtiere in den unterschiedlichsten Altersstufen und wie wir selbst, altert auch unser Sprachgebrauch mit uns mit.
Wie Dinge heißen, wie wir die nennen, entscheidet auch darüber, wie wir sie wahrnehmen. Und dann ist das Weltbild oder einfach die Welt oder unsere Umgebung eben auch durch die Sprache gefiltert.
Wie Sprache und Wahrnehmung tatsächlich zusammenhängen, das erklärt uns heute die Sprachphilosophin und Künstlerin Tine Melzer. Am Mikrofon durch die Sendung begleitet Salim Staubli.
Rabe Info.
Wir kommen zuerst zu den aktuellen Meldungen des Tages heute von und mit Wilma Rall.
5 Schweizer Kantone haben wegen dem Coronavirus den Notstand ausgerufen. Neuenburg, Graubünden, Basel-Landschaft, der Jura und das Tessin. Neben den Schulen und Universitäten bleiben dort auch sämtliche Läden geschlossen, mit Ausnahme von Lebensmittel- und Tierfutterläden, Apotheken, Kiosken, Tankstellen und Banken. Öffentliche und private Versammlungen sind ab sofort verboten, außer in Ausnahmefällen. Letzten Freitag hat der Bundesrat weitere drastische Maßnahmen zur Eindämmung des Coronavirus beschlossen. Er hat das Veranstaltungsverbot bis Ende April verlängert und auf sämtliche Veranstaltungen ab 100 Personen ausgeweitet. Die Frühlingssession der Eidgenössischen Räte wurde abgebrochen, sprich es finden keine Schlussabstimmungen statt. In der Schweiz ist die Zahl der Neuinfektionen übers Wochenende sprunghaft angestiegen. Laut Bundesamt für Gesundheit BAG gibt es inzwischen rund 2200 positiv getestete Fälle. Die USA versuchen sich den Impfstoff gegen das Coronavirus exklusiv zu sichern. Wie die Welt am Sonntag berichtete, ist zwischen Deutschland und den USA ein Streit entbrannt. Eine deutsche Firma forscht mit Hochdruck an einem Corona-Impfstoff. US-Präsident Donald Trump habe versucht, WissenschaftlerInnen nach Amerika zu locken mit hohen finanziellen Zuwendungen. Zudem habe er einen Exklusivvertrag gefordert. Für die deutsche Firma kommt das offenbar nicht in Frage. Man strebe keinen Deal an mit den USA, teilte das Unternehmen mit. Die deutsche Firma zeigt sich zuversichtlich, innerhalb weniger Monate einen Impfstoff entwickeln zu können. Die Juso-Sektion Thun Berner Oberland geht gegen eine Morddrohung vor. Nach der Abstimmung über die Antirassismus-Strafnorm wurde eines ihrer Mitglieder verbal angegriffen. Ein junger Mann habe diverse Drohungen ausgestoßen, schreibt die Juso, bis hin zur Drohung, alle Juso-Mitglieder sollten vergast werden. Die betroffene Person hat nun Strafanzeige eingereicht. Der Kanton Thurgau hat gestern ein neues Parlament gewählt. SiegerInnen sind die Grünen, wie schon bei den nationalen Wahlen im Herbst. Sie sind neu viertstärkste Kraft im Parlament. Die Gewinne gingen auf Kosten der SP. Auch die SVP, die stärkste Kantonalpartei, hat im Thurgau erneut zugelegt. Die Kunst hat gesiegt. Das Verwaltungsgericht fällte ein vernichtendes Urteil gegen die Zürcher Kantonspolizei. Es stellte sich hinter den Co-Drehbuchautor vom Film Mad Heidi. Dieser wehrte sich gegen seine fristlose Kündigung. 13 Jahre hatte der Mann bei der Sicherheitspolizei beim Zürcher Flughafen gearbeitet, dann hatte ihn die Kantonspolizei fristlos entlassen. Grund war, dass er in seiner Freizeit als Co-Drehbuchautor mitwirkte am Filmprojekt Mad Heidi. Der Filmtrailer verwende nationalsozialistische Klischees und enthalte eine völlig überzogene Gewaltdarstellung, begründete die Kantonspolizei die Kündigung. Eben diese Kündigung hat das Verwaltungsgericht nun als krass missbräuchlich bezeichnet. Der Kanton kann das Urteil noch ans Bundesgericht weiterziehen. Damit zum Wetter. Morgen Dienstag bis am Donnerstag bleibt es ganztags sonnig mit vereinzelten Quellwolken bei frühlingshaften 18 Grad.
Radl Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern.
Flugscham, davon kann zumindest in der Schweiz keine Rede sein. Die Anzahl der Flugpassagierinnen und Passagiere nimmt seit Anfang der Nullerjahre kontinuierlich zu. Im letzten Jahr gab es in der Schweiz rund 60 Millionen Fluggäste, ein neuer Rekord. Somit erstaunt es auch nicht, dass die Flughäfen ihre Kapazitäten ausbauen wollen. So will auch der Euro-Airport in Basel-Mühlhausen investieren, um dann rund 30% mehr FlugpassagierInnen willkommen zu heißen. Doch gegen diese Pläne regt sich Widerstand. Zoe Roth ist Aktivistin bei Greenpeace und Katrin Hiss hat sie im Studio begrüßt.
Der Euro-Airport in Basel plant, seine Passagier- und Frachtkapazitäten zu steigern, und zwar um mindestens 30% von im Moment 9 Millionen Passagieren pro Jahr auf bis zu 12 bis 15 Millionen Passagiere pro Jahr. Dafür gibt es einen Flächenausbau und auch ein neues Terminal ist geplant.
Ihr von Greenpeace seid eben gegen den Ausbau von diesem Flughafen. Gleichzeitig gibt es aber immer wieder neue Besucherrekorde. Fliegen ist so beliebt wie noch nie. Verkennt ihr eigentlich nicht mit eurer Forderung, diesen Ausbau zu stoppen, der Wunsch eines großen Teils der Bevölkerung?
Es ist überhaupt nicht der Wunsch eines großen Teils der Bevölkerung. Die Flugbranche, der Flugverkehr gehört zu den am schnellsten wachsenden klimaschädlichen Industrien weltweit. Und das, obwohl weniger als 10% der Weltbevölkerung je in einem Flugzeug saßen. Auch in der Schweiz, einem Vielfliegerland schlechthin, ist es so, dass die reichste Einkommensklasse 5-mal häufiger fliegt als die ärmste. Dementsprechend ist es nicht unbedingt ein Wunsch von einer großen Mehrheit. Und selbst wenn diesem Wunsch steht eine immer spürbar werdende Klimakatastrophe gegenüber, welche wir direkt bedroht sehen durch einen weiteren Ausbau des Euro-Airports.
Was fordert ihr von Greenpeace denn konkret jetzt vom Euro-Airport in dieser Situation?
Wir fordern vom Euro-Airport und auch von der verantwortlichen Politik in der Schweiz und in Frankreich, dass es einen sofortigen Ausbaustopp aller Passagier- und Frachtkapazitätsvergrößerungen gibt. Aber da uns auch klar ist, dass mit einem Ausbaustopp am Euro-Airport hier in Basel die Klimakrise alleine noch nicht gebremst werden kann, fordern wir auch grundsätzlich für den Flugverkehr eine progressive Ticketsteuer, das heißt, wer mehr fliegt, soll mehr bezahlen, sowie auch eine Kerosinsteuer, damit grundsätzlich sowohl für Fluggesellschaften wie VielfliegerInnen zählt, wer mehr fliegt, soll mehr bezahlen, und im gleichen Zug aber auch einen Ausbau und einen erleichterten Zugang zu klimagerechter Mobilität wie Nachtzüge oder andere Möglichkeiten des langsameren und klimaschonenderen Reisens.
Aber das heißt, wenn der Ausbau von Basel jetzt gestoppt wird, könnte ja dann einfach die Folge sein, dass ganz viele Leute nach Frankfurt ausweichen, wo es zum Beispiel auch diese Steuer nicht geben würde.
Ja, zum Glück regt sich auch am Frankfurter Flughafen Widerstand. Die deutsche Gruppe Am Boden bleiben hat Aktionen angekündigt für dieses Jahr zum Ausbau des Frankfurter Flughafens. Wir sind also nicht alleine global gesehen mit dem Widerstand gegen den Ausbau von Flughäfen. Und ja, natürlich gilt, wenn wir den Euro-Airport-Ausbau stoppen können, ist das Problem noch nicht gelöst. Nur ist es das auch nicht, wenn wir ihn nicht stoppen.
Ihr habt ja zum Beispiel Anfang Januar auch eine Aktion gemacht im Flughafen selbst in Basel. Ihr habt protestiert gegen eben diesen Ausbau des Flughafens. Ihr habt Flyer verteilt. Was waren die Reaktionen, die ihr da erfahren habt?
Die Reaktionen waren sehr spannend. Wir haben ja nicht einfach Flyer verteilt an Passantinnen und Passanten, sondern haben unsere Flyer in Form von regelrechten Flugblättern zum Flughafen gebracht, haben mit Papierfliegern unsere Forderungen an die Menschen gebracht. Und wir konnten wirklich beobachten, wie diese noch recht spielerische Aktion viel positive Emotionen geweckt hat bei den Leuten, die anwesend waren. Gewisse Angestellte haben begonnen, mit den Flyern oder den Papierfliegern zu spielen. Und wir sind auch echt auf viel Verständnis gestoßen bei den Fluggästen, die wir angetroffen haben.
Viel Verständnis bei den Fluggästen, das klingt ja irgendwie paradox. Was sagt ihr denn diesen Menschen, die eigentlich weiterhin fliegen möchten, aber auch irgendwie ein schlechtes Gewissen haben?
Ja, also das ist für uns ganz klar, dass die Reduktion des Flugverkehrs liegt nicht alleine an den Konsumentinnen und Konsumenten, die fliegen wollen. Und wir sehen in ihnen auch nicht die alleinigen Schuldigen der flugverkehrsverursachten Klimakrise, sondern wir wollen, dass es einen systemischen Wechsel, eine systemische Veränderung in der Mobilität gibt, weg von dem eigentlich sehr wenigen Menschen vorbehaltenen, sehr zerstörenden Flugverkehr hin zu einer Mobilität und auch einer Lebensweise, die weniger Mobilität in diesem Sinne erfordert. Und somit gehen unsere Forderungen auch weniger an einzelne Fliegerinnen und Flieger und mehr an Fluggesellschaften, Flughafenbetreibende und die Politik.
Und habt ihr schon Reaktionen bekommen, zum Beispiel eben von der Flughafenbetreiberin im Euro Airport in Basel?
Von den Flughafenbetreiberinnen haben wir noch relativ wenig Reaktionen bekommen, um nicht zu sagen gar keine. Wir haben mit Erfreuen zum einen festgestellt, dass an der Jahresmedienkonferenz des Euro Airports der Euro Airport sehr oft von nachhaltiger Entwicklung spricht. Wir haben leider keine bisher ausreichenden Maßnahmen in seinen Plänen gehört. Es beruht sich im Moment darauf, dass von nachhaltig gesprochen wird und trotzdem die Ausbaupläne vorangetrieben werden sollen. Wo wir deutlich mehr Resonanz erfahren haben, ist in der Politik, zumindest auf der Schweizer Seite. Es regt sich sowohl bei den Grünen wie bei der SP langsam Unterstützung für unsere Forderung des Ausbauverbotes und auch in Bezug auf den Schutz der Anwohnerinnen und Anwohner von Lärm und Luftbelastung kommen langsam gewisse Vorstöße, die wir mit Erfreuen begrüßen.
Seit Monaten seid ihr von Greenpeace am Mobilisieren gegen den Ausbau vom Flughafen in Basel. Was steht denn jetzt als nächstes an?
Ja, wir warten eigentlich immer noch darauf, dass der Flughafen auf unsere Aktion im Januar reagiert. Neben seinen Beteuerungen, dass die nachhaltige Entwicklung ganz im Zentrum stehen sollte. Da fragen wir uns genau, wie das gehen sollte, denn wir erachten Lösungen wie Kompensationen, effizientere Flugzeuge und Agrartreibstoffe mehrheitlich als Scheinlösungen, da für viele von diesen Lösungen sehr viele nachteilige Maßnahmen dazugehören, wie beispielsweise bei Kompensationslösungen, wenn aggressiv aufgeforstet wird, um es mal so zu sagen, auch Menschen vertrieben werden und Agrarfläche, die eigentlich zur Ernährung von Menschen dient, für Treibstoffe genutzt werden muss. Denken wir, das ist keine Lösung für die Klimakatastrophe, die auch mehrere Facetten neben dem Flugverkehr beinhaltet. Und bezüglich den technischen Lösungen ist es einfach so, dass selbst wenn diese kommen, und die werden in gewissen Bereichen, sind sie erwartbar, dass sie kommen, sie werden niemals mit dem im Moment prognostizierten Wachstumsschritt halten können. Vielleicht auch darum oder grundsätzlich finden wir es auch sehr positiv, dass wir von mehreren Anwohnerinnen und Anwohnern aus verschiedenen Gemeinden rund um den Flughafen erfahren haben, dass sich auch da Widerstand regt und diese Menschen ihre Anliegen in Bezug auf Lärm und Luftbelastung lautstark kundtun wollen.
Das sagt Zoe Roth, sie ist Aktivistin bei Greenpeace in Basel. Wir haben den Euro Airport mehrmals um eine Stellungnahme gebeten, diese wurde jedoch wiederholt verschoben und ist bis heute nicht erfolgt. Gleich sprechen wir hier im Rabe Info mit einer Sprachphilosophin und Künstlerin darüber, wie sich unser Sprachgebrauch verändert und wie wir neue Worte kreieren. Darum die richtigen Worte zu finden, geht es auch in diesem Song hier, das ist dem Bandshow mit seinem Lied «Wenn Worte meine Sprache wären».
Wenn Worte meine Sprache wären, ich hätte dir schon gesagt, in all den schönen Worten, wie viel mir an dir lag. Ich kann dich nur ansehen, weil ich dich wie eine Königin verehr. Doch ich kann nicht auf dich zugehen, weil meine Angst den Weg versperrt. Mir fehlen die Worte, ich hab die Worte nicht, dir zu sagen, was ich fühl. Ich bin ohne Worte, ich finde die Worte nicht. Ich hab keine Worte für dich. Worte meine Sprache wären, ich hätte dir schon gesagt, wie gern ich an deiner Seite wär, denn du bist alles, alles, was ich hab. Ich kann verstehen, dass es dir nicht leicht fällt, du kannst dich hinter die Mauer sehen, aber ich begreife nicht, dass es dich so kalt lässt, wie könnte der Himmel auf Erden entgehen, der Himmel auf Erden. Was sind die Worte, ich hab die Worte nicht, dir zu sagen, was ich fühl. Ich bin ohne Worte, ich finde die Worte nicht. Ich hab keine Worte für dich. Mir fehlen die Worte, ich hab die Worte nicht.
hab keine Worte für dich. Du bist die Erinnerung an Leichtigkeit, die ich noch nicht gefunden hab. Der erste Sonnenstrahl nach allem Regen, die, die mich zurückholt, wenn ich mich verloren hab. Wenn alles leise ist, dann ist deine Stimme da. Fehlen die Worte, ich hab die Worte nicht, dir zu sagen, was ich fühl. Ich bin ohne Worte, ich finde die Worte nicht. Ich hab keine Worte für dich, keine Worte für dich. Fehlen die Worte, ich hab die Worte nicht, dir zu sagen, was ich fühl. Ich bin ohne Worte, ich finde die Worte nicht. Ich hab keine Worte für dich, keine Worte, ich weiß es dir zu sagen, wär nicht schwer. Wenn Worte meine Sprache wären,
ich hab keine Worte für dich,
dir ein Lied zu schreiben, wäre nicht schwer. Wenn Worte meine Sprache wären.
Rabe Info.
Wir Menschen sind Sprachtiere in den unterschiedlichsten Altersstufen und wie wir selbst altert auch unser Sprachgebrauch mit uns mit. Oder anders formuliert, unser Sprachgebrauch altert nicht nur, sondern er erneuert sich auch immer wieder. Neue Dinge brauchen neue Namen und alte Sprache muss mit jungen Dingen umgehen. Das gilt besonders für die Phänomene der Digitalisierung. Wir surfen im Netz, füttern unsere Cloud mit Daten, bedienen eine Maus, akzeptieren Cookies von Fremden und haben digitale Zwillinge. Was wir erkennen, das benennen wir und was wir denken, versuchen wir irgendwie zu sagen. Doch wie hängen Sprache und Wahrnehmung eigentlich genau zusammen? Mit dieser und weiteren Fragen beschäftigt sich die Sprachphilosophin und Künstlerin Tine Melzer, die an der Hochschule der Künste in Bern forscht und unterrichtet. Vor ein paar Wochen hielt sie im Berner Generationenhaus einen Vortrag zum Thema Menschen und Worte. Anhand von zugänglichen Sprachbildern zeigte sie darin verschiedene Aspekte von generationenübergreifenden und neuen Sprachgewohnheiten auf. Im Anschluss an den Vortrag sprach ich mit ihr über die Zusammenhänge zwischen Wort und Welt. Dabei wollte ich zunächst von ihr wissen, wie denn eigentlich die Sprache genau unser Weltbild lenkt.
Wir erleben die Welt auch über die Sprache. Wir denken immer, wir sehen und hören und riechen nur, aber wir haben auch ganz viele solche Erfahrungen in der Sprache eingebettet und wiederholen die jedes Mal, wenn wir was sagen. Und wie Dinge heißen, wie wir die nennen, entscheidet auch darüber, wie wir sie wahrnehmen. Und dann ist das Weltbild oder einfach die Welt oder unsere Umgebung eben auch durch die Sprache gefiltert. Das ist eine Wechselwirkung.
Was wäre denn so ein gutes Beispiel, damit man jetzt was vor Augen hat für ein Weltbild?
Darf ich das den Klassiker bringen? Das ist also das ein Begriff, bei dem man merken kann, was da passiert, wenn man sich das Wort genauer anschaut, in dem sich ein Weltbild versteckt, ist tatsächlich das Sonnenuntergang. Also ich kann sagen, da was für ein schöner Sonnenuntergang, oder ich sage jetzt am Radio Sonnenuntergang und wir stellen uns was drunter vor. Wir stellen uns ein Bild vor, aber auch ein Gefühl, eine Situation, vielleicht Ferienstimmung, vielleicht was Romantisches. Das ist so ein beladener Begriff. Und oft kann man Weltbilder in der Sprache entdecken, wenn man einfach probehalber das Wort mal ganz wörtlich nimmt und eben bei Sonnenuntergang dann sagt, ah, Sonnenuntergang, wirklich? Geht die unter? Ist die dann weg? Und dann schauen wir, was wir sonst noch alles Untergang nennen und merken, das ist kein so romantisches Wort. Das ist ein ganz, ganz absolutes Wort. Und so kann man dahinter steigen, dass das Weltbild in dem Fall eben nicht die sich drehende Kugel ist, die sich von der Sonne wegdreht, sondern eben einfach unser subjektiver Standort, der dabei zusieht, wir bleiben ja stehen in unserem Empfinden, wie die Sonne verschwindet.
Jetzt geht es ja, wenn wir über Sprache sprechen, über Worte sprechen und über Menschen sprechen, relativ schnell einmal auch um Metaphern. Und da stellt sich so manch einem, glaube ich, zuerst die Frage, ja, was ist denn eigentlich eine Metapher?
Ja, eine Metapher, das kann man hören, wenn man die Sprache kennt, aus der das Wort importiert wurde. Hat was mit dem griechischen Wort Amphora zu tun. Also da ist, und wir kennen die Amphora, auch wenn wir kein Griechisch kennen, einfach als Gefäß. Da wird was getragen, da wird was hinübergetragen. Und das ist, was Metaphern machen. Die tragen aus einem Gebiet ein Wort oder eine Logik oder ein Konzept in ein anderes Gebiet, was damit eigentlich nichts zu tun hat. Also man nennt das dann so eine Art Mapping. Es verbindet zwei eigentlich sachfremde Bereiche miteinander. Und weil wir ganz viel Erfahrung mit der Welt haben, erkennen wir dann auch, was die Bedeutung ist, wenn sowas geschehen ist.
Nun gibt es ja eben auch in der Digitalisierung Metaphern, zum Beispiel to browse, was Blättern heißt, aber heute wieder ganz anders verwendet wird, oder die Cloud. Und das, gerade die Cloud ist ja noch spannend. Brauchen wir diesen metaphorischen Begriff, um überhaupt verstehen zu können, was eine Cloud in der digitalen Welt ist oder was eine iCloud ist? Gibt es dafür eigentlich gar keinen anderen Begriff?
Also grundsätzlich sind die Metaphern ja auch praktisch, um Dinge, die neu sind, überhaupt benennen zu können. Also wir können natürlich ganz sachlich versuchen zu sagen, ja, das sind so Datenmengen. Aber dann haben wir noch nicht sehr viel mehr gesagt, weil ganz viele Datenmengen sind da. Und die Cloud ist offenbar was, was weit weg über unseren Köpfen schwebt und irgendwie viele Dinge beinhaltet, die da gespiesen werden, so wie Wolken, die vielleicht die Flüssigkeit vom Meer aufnehmen. Oder all diese Bilder, die kommen dann in diesem Begriff plötzlich vor, auch wenn sie uns nicht gleich bewusst sind. Und die Cloud ist natürlich ein guter Name für was, was wir nicht sehen, was aber da ist und worauf wir uns beziehen können oder woraus wir unsere Daten beziehen. Und ganz viele von diesen Begriffen kommen auch erst richtig in Schwung, weil wir sie brauchen. Das ist bei Sprache immer so. Wenn wir sie nicht brauchen, dann verfällt und zerfällt und verdünnisiert sich auch wieder ein Begriff.
Im Zuge der Digitalisierung sind ja nun auch ganz viele neue Wörter sozusagen auf den Markt gekommen, die es so vielleicht noch gar nicht gab oder eben die einen vielleicht eine andere Bedeutung hatten. Da würde mich so interessieren, ja, wer bestimmt eigentlich über diese neuen Begriffe oder wer darf sich die ausdenken?
Das ist je nach Perspektive bisschen anders. Ich würde sagen, aus der sprachphilosophischen Perspektive sind wir das schon alle. Also es gibt eine Art Kollektiv, die Sprachnutzer alle zusammen entscheiden, ob sich ein Begriff durchsetzen kann oder nicht. Und meistens bei Metaphern oder bei neuen Begriffen sind es halt diejenigen, die genug anschließen an unserem Erfahrungsschatz, also an unserem eigenen nicht-digitalen Leben. Trotzdem gibt es ja Leute, die entwickeln sowas, bevor es auf den Markt geht, und manches hält sich dann eben, kam aber vielleicht wirklich einfach nur von einem Team, die sich gedacht haben, das muss ja einen Namen haben. Meistens ist es auch so, dass die Dinge, die nicht gut funktionieren, selbst wenn sie offiziell von den Entwicklern benannt wurden, eigentlich abgeschafft werden von den Usern.
Wenn wir gerade bei diesen neuen Entwicklungen bleiben, eben da kommen ja dann auch so eigentlich völlig absurde Wörter auf den Tisch, wie beispielsweise eben die Cookies, wo man früher gesagt hat, ja eben die Gützi oder die Plätzchen, die man vielleicht nicht von einem Fremden annehmen sollte. Heute nehmen wir fast wöchentlich irgendwelche Cookies an, wenn wir da auf das Häkchen klicken auf unserem Computer und akzeptieren drücken. Wieso hinterfragen wir solche Entwicklungen nicht?
Wir sollten sie besser hinterfragen, wir sollten aber auch überhaupt schon mal die Worte ein bisschen näher anschauen. Also einfach die Freude daran, das auch lustig zu finden, dass es Cookies heißt und dass man sich selber eigentlich auch ein bisschen belächelt und sagt, na, da lassen wir uns aber schön täuschen. Es ist gar nicht unbedingt so von oben herab gemeint, dass wir alle viel strenger sein müssen mit der Sprache, aber dass wir sie genauer anschauen und wörtlicher nehmen und einfach dadurch auch sehr viel mehr Spaß haben, weil es geht ja nicht nur darum, wie wir uns sozusagen vor den Gefahren der falschen Metapher im digitalen Raum schützen, sondern auch, wie kommen wir an die Freuden der Sprache, die eben dann in Richtung Poesie liegen. Also da ist ein poetisches Wort an der richtigen Stelle eben wirklich Grund zur Freude. Und da nehmen wir uns viel weg, wenn wir das nicht versuchen, immer wieder genau hinzuschauen, um zu merken, was steckt in dem Wort eigentlich drin, wo kommt das eigentlich her und warum funktioniert das so gut.
Hat das auch irgendwas mit Wunschdenken zu tun?
Wir sind sicher sehr bequeme Tiere und wir wollen bestimmt nicht zu viel Aufwand betreiben. Und wenn sich ein Begriff bewährt hat, dann nehmen wir den ruhig weiter und importieren den einfach auch immer weiter. Der kann sich dann so ein bisschen rundschleifen und abnutzen. Aber wenn es nicht nötig ist, dann bleiben wir schon bei dem Alten, weil der funktioniert ja. Also innerhalb des Sprachspiels, wie Wittgenstein das nennt, ist so ein Begriff halt so lange gut, wie er gebraucht wird. Und der bedeutet dann auch genau das, was er in dem Moment bedeutet. Und da wird es dann eben sehr witzig. Da kann man ganz viele verschiedene Beispiele sehen, Kontexte sehen, in denen so ein Wort plötzlich Sinn macht. Und Wunschdenken ist es dann, wenn wir ganz willkürlich vielleicht versuchen, einen neuen Begriff irgendeiner Sache aufzuzwingen. Dann merkt man das auch, dass das nicht immer passt.
Aber Wunschdenken wäre ja zum Beispiel auch eben der Wunsch, dass wir unseren Schreibtisch manchmal einfach so leer räumen könnten, wie den auf dem Desktop, oder?
Genau, also da gibt es natürlich Dinge in der digitalen Welt, die uns viel Freude bereiten würden, könnten wir sie auch analog so machen und umgekehrt ist es auch so. Ja, mit einem Wisch den Schreibtisch leeren ist natürlich auch... Ich wünsche mir immer zum Beispiel, wenn mir was runterfällt oder mir ein Missgeschick passiert, dann denke ich immer Apfel Z, weil ich halt im digitalen Raum mit Apfel Z einfach jeden Fehler wieder rückgängig machen kann und die Apfel Z-Taste fehlt mir im analogen Leben schon sehr.
Wenn wir schon beim Desktop sind oder eben beim Schreibtisch, wieso nennen wir das eigentlich so?
Wieso das genau ist, da müsste ich jetzt wirklich nachschauen, wer kam jetzt damit eigentlich zuerst. Aber da waren wirklich Entwickler am Werk, die versucht haben, ganz bewusst den digitalen Raum, wo wir schon, Raum ist schon eine Metapher, also überhaupt diesen Arbeitsbereich irgendwie dem Menschen zugänglich zu strukturieren. Und die Begriffe, die wir benutzen, die strukturieren auch wirklich in unserem Denken die Dinge, die wir damit benennen. Und es hätte tatsächlich auch die Workbench sein können oder das Labor. Es fiel dann einfach auf Schreibtisch. Es war einfach sozusagen der allernaheliegendste Arbeitsort für die Menschen, die das entwickelt haben, was sehr viel darüber sagt, dass das eben Schreibtischmenschen waren und keine Fabrikarbeiter und keine Automechaniker und keine Ärzte, weil sie nicht Operationstisch sagen. Also es ist grundsätzlich auch wieder eine Metapher, die für die Leute, die das entwickelt haben, ganz natürlich war, während ein anderer Arbeitsraum, ein anderes Arbeitsumfeld, ganz andere Arten von Tischen oder Arbeitsbereichen oder Räumen am naheliegendsten gefunden hätten.
Wenn wir über die Entwicklung von unserem Sprachgebrauch sprechen, dann kommt ja von älteren Generationen relativ schnell mal der Vorwurf, ja, der Sprachgebrauch der Jugend ist am Verarmen. Wenn wir jetzt aber schauen, eben im Zuge der Digitalisierung, da kommen ja ganz neue Wörter noch auf den Markt. Zum Teil verwenden wir Sachen doppelt oder sogar dreifach. Ist das tatsächlich eine Verarmung?
Die Vorwürfe von der älteren Generation an die Jungen sind immer gleich. Also solange es Sprache gibt, gibt es diese Generationenprobleme, dass die Alten immer finden, die Jungen sprechen obszöner, kürzen mehr ab, geben sich weniger Mühe und so. Also der Anstand in der Sprache auch abnimmt. Das ist ein Phänomen, das scheint wohl wirklich universell so zu sein, dass der junge Mensch sich auch durch die Sprache vom alten Menschen abgrenzen muss. Also Jugendsprache ist nicht einfach nur ein Unfall, sondern das gehört wirklich zur Soziokultur von jungen Menschen, dass sie sich eine eigene Sprache kreieren und dass die auch sich auflehnt gegen die alte. Ob das jetzt mit der Digitalität so unbedingt wirklich zusammengehört, weiß ich nicht. Ich glaube, es hat damit zu tun, dass wir jetzt mit Digitalisierung noch relativ kurz unterwegs sind und halt die ersten Digital Natives haben, also die ersten Kinder und Jugendlichen, die wirklich immer von digitalem Raum umgeben waren und die halt nun mal junge Menschen sind. Aber wie das in 40 Jahren aussieht, wo dann also nicht mehr nur ein junger Mensch automatisch auch ein Digital Native ist, dann trennt sich vielleicht diese Frage auch wieder auf in zwei Bereiche, nämlich die Alten finden, die Jungen haben eine schlampige Sprache und die Digitalität hat wieder andere Effekte, die aber auch eben auf Effizient und Abkürzung und englischer Slang und sowas abzielen. Ja, ich denke, die zwei Sachen kommen jetzt zufällig zusammen.
Heutzutage ist ja auch eine sehr heftige Diskussion entbrannt über die Verwendung von beispielsweise Berufsbezeichnungen, weil die ja sehr häufig eben nur die männliche Form meinen. Ist das einfach eine Tatsache? Also wenn wir jetzt zum Beispiel von Elektronikern sprechen, haben wir dann einfach das männliche Bild vor unserem inneren Auge oder hat das dann mehr mit uns zu tun oder ist das einfach so? Also müssen wir von Elektronikerinnen sprechen künftig, damit wir dann wirklich auch mal eine weibliche Elektronikerin vor Augen haben?
Die Sprachgewohnheiten sind extrem stark und eben das ist diese Weltbildgeschichte. Es macht tatsächlich einen Unterschied, wie wir Dinge nennen, wie wir darüber denken. Das muss man überhaupt erstmal einfach akzeptieren. Das ist ein Fakt. Wie das genau ist, in welcher Sprache man das wie zustande bringt, dass Gleichberechtigung und alle anderen Dinge, die sich in der Welt wünschenswerterweise entwickeln lassen, über die Sprache zu unterstützen, das wäre schon machbar. Das ist zum Beispiel machbar, indem ich sage, ja, da sind jetzt also 16 Elektrikerinnen. Und die sind alle weiblich, das ist schön. Ich selber persönlich brauche nicht diese vielen großen linguistischen Vorschriften. Es ist natürlich sozusagen sinnvoll, das überhaupt darauf aufmerksam zu machen, dass es einen Unterschied macht, wie diese Berufe genannt werden und dass man bei den Chirurgen nicht daran denkt, dass es auch weibliche Chirurginnen dazwischen hat. Allerdings ist es grundsätzlich für mich interessant, überhaupt nur zu merken, dass, von sich selbst auch zu erwarten, dass die Sprache Einfluss hat auf die Welt, wie wir sie wahrnehmen und vielleicht durch einen bewussten Gebrauch tatsächlich ein kleines bisschen umdenken können. Aber die Polizei, die Sprachpolizei will ich nicht noch weiter ermuntern. Ich würde dann sagen, denken wir doch kurz mal drüber nach, wie wir diesen Satz eigentlich sagen können. Und dann ist diese Sache mit den Berufsbezeichnungen und den Binnen-Is und den Studentinnen ein Teil. Es gibt unendlich viele mehr andere Beispiele und auch Sprachen, die zum Beispiel gar nicht so viel Wert legen aufs Geschlecht. Im Türkischen kann man sich prima unterhalten, ohne zu merken, dass der Arzt jetzt eine Frau oder ein Mann ist.
Sagt Tine Melzer, sie ist Sprachphilosophin, Künstlerin und Dozentin an der Hochschule der Künste in Bern. Weitere Infos zu ihrer Forschung über unseren Sprachgebrauch gibt es unter tinemelzer.eu.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern.
Das war das Rabe Info von heute Montag, dem 16. März. Diese Sendung wird um 18 Uhr wiederholt. Das nächste aktuelle Info gibt es dann morgen wieder, wie immer um 11 Uhr. Dann unter anderem mit einem Beitrag über unsere Solidarität mit den Menschen, die aufgrund des aktuellen Ausnahmezustands am meisten Hilfe gebrauchen. Podcasts, Videos, Bilder und ausführliche Hintergründe zu den jeweiligen Beiträgen findet man rund um die Uhr auch auf unserer Webseite unter info.rabe.ch. An dieser Infosendung mitgewirkt haben Wilma Rall und Kathrin Hiss. Und am Mikrofon verabschiedet sich das Salim Staubli. Freu uns, wenn ihr das Rabe Info dem Morgen wieder einschaltet. Bis dann, habt ganz eine gute Zeit.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Podcasts.